Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was ist ein Untersuchungsausschuss eigentlich noch wert, wenn ohnehin keiner kommt? René Benko sagte ab, der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer ist nicht gekommen, KTM-Chef Stefan Bierer war ebenso verhindert, auch Sigi Wolf. Aber auch der Chef der FPÖ, Herbert Kickl, geht am Bergsteigen und kommt nicht. Martin Ho, der Gastronom, ja, sagte ab, der frühere Chauffeur vom HC Strache ist ebenfalls nicht gekommen, erkrankt. Ist der U-Ausschuss zum Korruptionsmach- und Machtmissbrauch der Rot-Blauen ein völliger Rohrkrepierer? Mein Name ist Karl Wendel, ich begrüße Christian Hafenecker, Generalsekretär der FPÖ und Fraktionsführer der FPÖ im U-Ausschuss bei uns im Studio. Herr Hafenecker, eigentlich sollten Sie jetzt ja im U-Ausschuss sitzen und Leute befragen, aber es kommt keiner, oder?
Ja, es ist sehr, sehr spannend. Ich möchte nur zu Ihrer Anmoderation eines anmerken. Also es ist nicht so, dass Herbert Kickl nicht gekommen wäre, sondern richtig ist es eigentlich, dass er da war. Er wurde für 2 Stunden geladen, 4 Stunden befragt und jetzt hat man versucht, noch eine Ehrenrunde zu drehen. Und dass Herbert Kickl auch schon einen länger geplanten Urlaubstermin hat, das kann man ihm, glaube ich, nicht verdenken. Und abgesehen davon, und jetzt bin ich beim Rohrkrepierer, ja, also wenn ein derart unbestimmten Untersuchungsgegenstand definiert, wie es die ÖVP gemacht hat, ja, und ganz offenkundig nur in irgendeinen Wahlkampfgeplänkel enden möchte, dann ist das eigentlich der Missbrauch eines Untersuchungsausschusses, der durch die ÖVP gemacht worden ist. Und die Liste der Absagen zeigt ja, dass ihn tatsächlich niemand ernst genommen hat. Und im Prinzip ist das, was der Herr Hanger jetzt hingelegt hat mit dem Untersuchungsausschuss, der formal von Jänner bis jetzt gedauert hat, ja, aus meiner Sicht der längste Bauchfleck der Geschichte.
Ja, aber was hat das für Folgen für künftige U-Ausschüsse und sollte man nicht eigentlich schon darüber nachdenken, ob das überhaupt einen Sinn macht? Das ist ja fast geradezu inflationär, diese U-Ausschüsse und es ist ja auch nicht neu, dass die zum politischen Hickhack missbraucht werden.
Ja, Herr Wendel, aber der Unterschied ist der, und das haben wir bis dato noch nicht gehabt in dem Untersuchungsausschuss oder in den Untersuchungsausschüssen. Gestern ist eine Situation eingetreten, die absolut neu war. Und zwar hat die ÖVP den Herrn Pascutini, der war ja bei Ihnen auch auf Sendung, eingeladen in den Untersuchungsausschuss, um irgendwie den vermeintlichen Finanzskandal in Graz in der Öffentlichkeit zu zehren. Fakt ist, dass in einem Untersuchungsausschuss nur Dinge untersucht werden können, die abgeschlossene Handlungen der Bundesverwaltung darstellen. Also jetzt eine Kommunalgeschichte wie die in Graz auf der Bundesebene zu diskutieren, geht nicht, ist auch nicht vorgesehen. Und das Interessante, und das wollte ich eigentlich sagen, war das, dass gestern der Verfahrensrichter da gesessen ist, der Herr Pascutini eingeladen war und der Herr Verfahrensrichter selbst gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich den Herrn Pascutini in der Anfangsbefragung fragen soll, ja, weil der so richtig gar nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hat. Und dann hat der Herr Hanger von der ÖVP gesagt, auch der Vorsitzende, übrigens auch der Wolfgang Gerstl auch von der ÖVP, der hat sich der Meinung des Verfahrensrichters angeschlossen. Da ist dann ein Hickhack innerhalb der ÖVP-Fraktion selbst ausgebrochen. Und die ÖVP hat gesagt, ja, wir wissen schon, dass da jetzt der Pascutini Fragen gestellt bekommt, die gar nicht zugelassen werden, weil sie mit dem Untersuchungsgegenstand nichts zu tun haben. Aber er kann ja doch irgendetwas sagen dort. Ja. Und dann ist so ein Ping-Pong-Spiel eröffnet worden zwischen dem Herrn Hanger und dem Herrn Pascutini. Die dürften sich also gegenseitig offenbar gebrieft und ausgetauscht haben davor. Und der ist sozusagen nur vorgeführt worden von der ÖVP dort, um das zu sagen, was sich die ÖVP erwartet hat und was sie gerne gehört hätte. Und das, Herr Wendel, da bin ich vollkommen bei Ihnen, ist ein absoluter Tiefpunkt im Untersuchungsausschuss. Und eines, wenn man das Instrument des Untersuchungsausschusses in irgendeiner Art und Weise noch retten möchte, ja, dann geht das fast nicht mehr über die Geschäftsordnung, sondern dann braucht man die Live-Übertragungen. Denn nur eine Live-Übertragung samt der Blamage, die sich die ÖVP da geliefert hat, würde sozusagen das Urteil durch die Bevölkerung zulassen. Das ist bis jetzt noch nicht möglich und die ÖVP weiß ja auch ganz genau, warum sie das immer blockiert.
Ja, nur weil viele nicht wissen, wer ist eigentlich dieser Alexis Pascutini. Das ist ein ehemaliger FPÖ-Gemeinderat in der Steiermark in Graz, der dann ausgeschlossen wurde und der eben wirklich darauf drängt, dass diese Finanzaffäre, die die FPÖ in Graz seit ja eigentlich fast 2 Jahren mehr oder weniger beschäftigt, aufgeklärt wird. Er war eingeladen vom Andreas Hangerseil.
Ja. Ja. Da gibt es übrigens auch eine sehr interessante Kombination diesbezüglich, denn der Herr Pascutini wird mittlerweile von zwei ÖVP-Anwälten, von zwei ÖVP-Parteianwälten vertreten. Und witzigerweise hat der Herr Hanger kürzlich alle Akten über die Ermittlungen in Graz unter die Leute gebracht, respektive an die Medien weitergegeben, da hat er so einen Datenstick überall ausgeteilt. Und wenn man da genau drauf schaut, der ist uns über Umwege auch zugegangen, dieser Datenstick, dann sieht man ganz genau das Wasserzeichen des ÖVP-Anwaltes, der das, also des Anwaltes, das weitergegeben hat. Und zufälligerweise ist das genau der Anwalt vom Herrn Pascutini. Das Ganze hat seinen Weg über diese beiden Anwälte zum Herrn Hanger gefunden. Der hat dort ein Pressehintergrundgespräch gemacht und kritisiert auf der einen Seite in der Öffentlichkeit immer, dass also irgendwelche Akten ans Licht kommen, und ist aber selber der größte Aktenschleuderer der Republik.
Ja, sagen Sie, weil auch viele Zuseher nicht so genau wissen, wie ist ein U-Ausschuss eigentlich aufgebaut, wie viele Abgeordnete sitzen da drinnen und wie viele befragen da?
Naja, der Untersuchungsausschuss
13, oder?
Ja, ist so aufgebaut, dass er im Format eines Ausschusses im Parlament, ja, also es gibt ja Parlamentsausschüsse, es sind die Fachausschüsse, die es hier gibt, und da sind die Parteien natürlich nach Stärke vertreten. Also die ÖVP hat somit die meisten Mitglieder im Untersuchungsausschuss, danach folgt die SPÖ, wir, die Grünen und dann schlussendlich auch noch die NEOS. Und in diesem Stärkeverhältnis sind die Abgeordneten da drinnen, und es wird dann sozusagen immer in der Reihenfolge der Parteien gefragt. Es gibt eine gewisse Zeitvorgabe, wie lange man die Auskunftsperson befragen darf. Also je nachdem, wie lange der geladen ist, davon ist die Fragezeit abhängig, ist ein sehr komplexes System. Aber jedenfalls, es ist demokratisch ausgewogen und es geht nach Stärke der Parteien.
Ja, und heute hätten einige Zeugen aussagen sollen. Sie sind ab 9 Uhr dort gesessen, aber ja. Es ist ein bisschen so, wie ich warte auf ein Taxi, aber es kommt nicht.
Und das ist mir heute auch eingefallen. Ja.
Ja. Was wäre für heute geplant gewesen und was ist tatsächlich geschehen?
Ja. Naja, der Herr Rieberich war grundsätzlich geplant. Sie haben es ja eh vorher gesagt, der ehemalige Fahrer von Heinz-Christian Strache, der ist dann kurzfristig erkrankt, dem ist er irgendwie schlecht geworden und so weiter. Der Herr Griedling, das ist interessant, der ehemalige Geheimdienstchef, der ehemalige BVD-Chef, der war zuerst nicht auffindbar und nicht erreichbar und hat dann schlussendlich im 13. Jahr doch gesagt, dass er noch in den Untersuchungsausschuss kommt. Also es war nicht ganz so, dass gar niemand da war, sondern der Herr Griedling hat zumindest den Weg zu uns gefunden.
Ja, wie geht es jetzt weiter? Was werden Sie tun in Sachen U-Ausschuss? Und vor allem, da muss man sich ja was überlegen, ob man da die Vorgangsweise nicht ändern könnte.
Ja, genau. Also wie gesagt, was aus meiner Sicht unabdingbar ist, ist, dass man den Untersuchungsausschuss in Zukunft live überträgt im Fernsehen, damit sich die Bevölkerung ihr eigenes Bild darüber machen kann. Denn wenn ein Gernot Blümel dort sitzt und 86 Erinnerungslücken hat, dann ist das mehr oder weniger unter verschlossenen Türen nicht ganz so peinlich, als wenn man es sich im Fernsehen ansehen kann. Und ich glaube, sowohl die Disziplin der Abgeordneten, der Befragenden, als auch die Disziplin der Auskunftspersonen wäre eine andere, wenn man sich dessen bewusst sein müsste, dass man eben auch live im Fernsehen übertragen wird. Aus meiner Sicht ist das die einzige Rettungsmöglichkeit, die wir in diesem Zusammenhang haben. Und das Nächste, was wir immer gesagt haben, und Herbert Kickl hat es ja auf den Punkt gebracht, wir sehen, dass es hier tatsächlich ein Spionageproblem in Österreich gibt, mit Verwicklung einiger Parteien. Es gibt natürlich auch einige Anzeichen dafür, dass auch in Richtung der Freiheitlichen Partei was aufzuklären ist. Da haben wir aber auch nie einen Hehl daraus gemacht, aber Fakt ist auch, dieses Spionagenetzwerk ist mit einer ganz, ganz tief schwarzen Schnur gesponnen worden. Und das muss man sich natürlich anschauen. Und deswegen hat Herbert Kickl auch gesagt, dass eine der ersten Maßnahmen, die wir ergreifen müssen in der nächsten Legislaturperiode, ist ein Spionage-Untersuchungsausschuss, den wir brauchen, wo wir gerade auch die Situation mit Russland abklären wollen. Aber das grenzen wir nicht auf einzelne Parteien ein, sondern muss wirklich mal jede Partei wissen, was hier Sache ist. Und was man auch machen muss, ist natürlich auch die wirtschaftliche Komponente dazuzunehmen. Denn gerade was Kontakte mit Russland betrifft und so weiter und so fort, da gibt es natürlich auch die Wirtschaftskammer, die da ganz, ganz intensiven Kontakt gepflegt hat. Also das muss man sich genauer anschauen. Es gibt staatsnahe österreichische Betriebe, die hier entsprechende Geschäftsbeziehungen eingegangen sind und vieles mehr. Das muss man sich wirklich in der Komplettheit anschauen. Und das sollten wir, glaube ich, für die eigene Hygiene im Land tatsächlich gleich am Beginn der nächsten Legislaturperiode angehen. Und dann vor allem einen Untersuchungsausschuss machen, der wirklich für die ganze Länge geht. Das Problem, das wir bei den beiden aktuellen Untersuchungsausschüssen hatten, war das, dass wir jeweils nur 6 Befragungstage hatten. Sonst hat man, weiß nicht, 35, manchmal auch 40 Tage. Das ist ein ganz anderes Format. Ja. Und da muss es wieder hingehen und das, wie gesagt, auch mit Live-Übertragung. So haben sich die Bürger verdient.
Ja, aber es geht nicht nur um Spionage in Österreich. Es geht auch nicht nur darum, wer jetzt kommt und wer sich drückt und wer erkrankt ist, sondern es geht auch darum, dass wir bereits in einem Wahlkampf sind. Es geht um die Europawahl und da ist das Thema ganz groß heute Lena Schilling, die Spitzenkandidatin der EU-Wahl. Sie ist 23, sie ist ein völlig neues Gesicht in der österreichischen Politik. Sie soll die Grünen im EU-Parlament in Straßburg schließlich dann vertreten. Ihr wird vorgeworfen, dass ihre Vita nicht so ganz astrein ist, wie sie sie selbst dargestellt hat. Was hören Sie und was wissen Sie?
Schauen Sie, im Prinzip, das kann man eigentlich auch beim Namen nennen, hat man jetzt offensichtlich mit der Frau Schilling fast eine umgekehrte #MeToo-Debatte da irgendwie, die da zu bearbeiten ist. Und interessanterweise wurde das vom Standard aufgedeckt, die jetzt nicht unbedingt im Verruf steht, grünenfeindlich zu sein. Ja, also, dass man sich dort wirklich die Recherche antut und den Mut aufbringt, diese Geschichte zu schreiben. Wissend, dass man natürlich damit die Kandidatin Schilling torpediert, ist schon mal das eine. Und das andere ist, dass die Grünen halt auch zur Kenntnis nehmen müssen, also jung und hübsch alleine reicht halt nicht. Ja, man muss halt auch, wenn man für ein politisches Mandat antritt, braucht man ein gewisses Hintergrundwissen. Die Frau Schilling wäre vielleicht eine geeignete Bundesschulsprecherin, was auch immer, vielleicht auch eine ÖH-Sprecherin, was auch immer. Ja. Aber es ist halt schon so, dass auch die Politik, sowohl auf europäischer als auch auf Bundes- und Landesebene, dass das kein Zuckerlecken ist und dass man halt auch da gewisse Grundinformationen mitbringen muss. Das haben die Grünen offensichtlich übersehen und jetzt haben sie eben diesen Salat. Und ich glaube, dass wir hier noch lange nicht fertig gesprochen haben. Und für mich macht es übrigens auch den Anschein, nämlich die Involvierung des Standard, dann das Demonstrative hinter die Frau Schilling stellen, der derzeitigen Parteispitze und so weiter. Ich habe da ein bisschen ein Déjà-vu. Und zwar, ich erinnere mich an den Julian Schmidt. Das war ein grüner Kandidat bei den vorletzten Nationalratswahlen. Und an dem ist er schlussendlich, war auch ein Quereinsteiger, an dem sind ja die Grünen grundsätzlich dann auch gescheitert ursprünglich. Ne? Das war nämlich der Grund, warum ein Peter Pilz gesagt hat, wir müssen mit diesem Quereinsteigertum aufhören. Ja? Hat dann seine Liste Pilz gegründet, das dazu geführt hat, dass die Grünen nicht mehr ins Parlament gekommen sind. Also ich glaube, hinter den Kulissen tobt bei den Grünen ein unglaublicher Machtkampf. Und ich glaube auch, und das hat man heute im Interview auch sehen können in der Pressekonferenz, dass dort Werner Kogler gar nichts mehr im Griff hat. Oft sich selbst offenbar auch nicht.
Ja, wobei Lena Schilling eben gesagt hat, all diese Vorwürfe, die jetzt da öffentlich gemacht worden sind, sind nicht mehr als ein Furz.
Nein, das hat der Herr Kogler gesagt, weil ihm offenbar nichts Besseres eingefallen ist. Ja. Ja. Der dürfte noch nicht ganz auf Betriebstemperatur gewesen sein, wie man ihn heute in der Früh zur Pressekonferenz gestellt hat. Aber das nur nebenbei gesagt. Da wissen Sie, auch im politischen Krisenmanagement, ich möchte das nicht gescheit machen, aber trotzdem im politischen Krisenmanagement ist es ein völlig falsches Bild, ja, wenn sich so ähnlich wie, Sie haben vielleicht noch das Bild von der Pamela Rendi-Wagner in Erinnerung, die da in der Finsternis gestanden ist mit irgendwelchen bleichen roten Genossen im Hintergrund. So ähnlich hat das heute ausgeschaut. Und ganz ehrlich, das Auftreten der Parteispitze und das demonstrative Zusammenstehen, das hat ja einen richtigen Wirbel erzeugt. Ja, und diese betroppertsten Gesichter, die man da gesehen hat, das hat sie nicht besser gemacht. Im Prinzip hat dieser Auftritt, diese eilige einberufene Pressekonferenz und alles Mögliche die Problematik noch massiv verschlimmert. Und auffällig war eines, und das deutet für mich auch auf diesen Machtkampf hin, den es bei den Grünen momentan gibt. Auf der einen Seite möchte die Frau Gewessler ja, glaube ich, die neue Chefin der Grünen werden, wenn der Werner Kogler dann endlich in Pension ist. Ja. Und da gibt es aber noch eine zweite Spielerin, die man heute nicht gesehen hat. Denn die Justizministerin Sadic ist der Pressekonferenz ferngeblieben. Und das ist auch ein gewisses Statement, weil die Frau Sadic nicht dafür steht, dass sie die Frau Schilling miterfunden hat, sondern das war schon die Erfindung von der Frau Maurer und von der Frau Gewessler. Die haben sich heute hingestellt. Die Frau Sadic ist im Ministerium gesessen und hat einmal gewartet, bis die, wie man es mit dem alten Indianerspruch sagt, man ist am Ufer des Flusses gesessen und wartet, bis die Leichen ihrer Feinde vorbeitreiben.
Ja gut, vielleicht wird daraus aber noch tatsächlich ein Kriminalfall. Wir werden sehen, was passiert und was die nächsten Tage bringen. Wir sind jetzt beim Thema EU-Wahlkampf. Die SPÖ hat eben plakatiert, man muss Europa fairer machen. Ihr Spitzenkandidat, der Herr Wilimski, schreibt EU-Wahnsinn. Er hat auch missbräuchlich missbräuchlich ist vielleicht der falsche Ausdruck, also missverständlich gemeint, er würde auch irgendwann einmal den roten Knopf drücken, wenn es darum geht, aus der EU auszutreten. Was ist jetzt wirklich Sache und was ist euer Ziel für den EU-Wahlkampf?
Also das eine ist einmal mehr Fairness, hat die SPÖ gesagt. Also es ist ja lustig, muss ich mir jetzt echt einmal das Programm anschauen, weil was ist mehr Fairness aus Sicht der SPÖ? Die SPÖ steht ja für Schrebergartenpartei Österreichs, also soll jetzt jeder einen Schrebergarten haben oder weiß ich nicht, also was stellt sich der hinreichend unbekannte Spitzenkandidat Schieder der SPÖ da jetzt genau vor, das müssen wir uns im Detail einmal anschauen. Und was der Harald Wilimski gesagt hat, das kann ich nur unterschreiben und unterstreichen, denn wenn sich die EU weiterhin so nachteilig entwickelt, wie es in den letzten Jahren gegangen ist, wenn die EU weiterhin immer mehr nationale Rechte an sich zieht und uns schlussendlich auch in einen Kriegszustand mit Russland hineinreißen möchte, dann muss man hier den roten Knopf drücken. Und da meine ich jetzt nicht den roten Knopf, den man damit konnotiert im Hinblick von Waffen, sondern muss man die Stopptaste drücken. Das ist im Übrigen auch rot. Ja? Und das wird der Harald Wilimski auch gemeint haben. Und da muss man dieses System einmal stoppen, muss das einmal neu kalibrieren und muss dann einmal schauen, wie man aus dieser Europäischen Union wieder eine Institution machen kann, die zugunsten der Bürger arbeitet und nicht zugunsten irgendwelcher abgehobenen politischen Eliten.
Ja, der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat zu Beginn...
Gibt es den noch?
Ja, den gibt es noch. Hat zu Beginn des Jahres eben gemeint, wir sollten mehr miteinander reden und weniger übereinander. Momentan hat man aber den Eindruck, dass die österreichische Innenpolitik aus einem absoluten Hickhack besteht. Jeder gegen jeden, die ÖVP ganz massiv gegen FPÖ und Herbert Kickl. Ja, könnt ihr überhaupt noch miteinander?
Schauen Sie, ich habe immer gesagt, natürlich ist ein Wahlkampf eine sehr, sehr zugespitzte Situation und natürlich muss die ÖVP auch für all diese Schandtaten, die sie verübt und ausgeführt hat, die Verantwortung übernehmen. Wir erinnern uns an die Corona-Zeit. Wir erinnern uns an die Finanzkrise, die dann anschließend gekommen ist. Wir erinnern uns an die Wirtschaftskrise, in der wir gerade drinnen stecken. Wir erinnern uns daran, dass die ÖVP unsere Neutralität massiv über Bord geworfen hat. All diese Dinge wird am Ende des Tages der Wähler bewerten und dann wird halt die Wahl so ausgehen, wie sie ausgeht. Ich bin aber der vollen Überzeugung, dass nach dem Wahlkampf sowohl der Herr Babler nicht mehr Vorsitzender der SPÖ sein wird und der Herr Nehammer schon gar nicht der Chef der ÖVP sein wird. Also ich denke, hier wird es zu massiven, die Grünen werden wir mal schauen, ob sie wieder im Parlament sitzen. Irgendjemand muss sich auch die Frage stellen, wozu man die NEOS eigentlich genau braucht. Also ich glaube, da ist gerade ein ziemlicher politischer Umbruch im Gange. Und dann, wenn wir wissen, welche Spieler nach den Wahlen am Tisch sitzen und wie die Stärke und Machtverhältnisse im Land sind, dann wird man sich zusammensetzen müssen und Lösungen finden müssen, um dieses Land wieder auf Vordermann zu bringen. Denn die schwarz-grüne Regierung, die jetzt Gott sei Dank in den letzten Zügen liegt, ja, die hat sehr viel Schaden angerichtet, der muss erst einmal repariert werden.
Trotzdem sehnen sich die Österreicher auch nach positiven Nachrichten.
Kann ich nachvollziehen.
Gibt es Positives aus der heimischen Innenpolitik zu berichten?
Nein, wir sind tatsächlich jetzt in einem Trümmerfeld, in einem politischen, das die Schwarzen gemeinsam mit den Grünen hier gemacht haben. Die Roten haben dort und da mitpartizipiert und deswegen auch mitgemacht. Ja. Auch dafür werden sie zur Verantwortung gezogen werden, das ist für mich ganz klar. Aber natürlich braucht man auch positive Nachrichten. Und die positive Nachricht, die ich sagen kann, ist die, und da bin ich sehr froh, dass unser Vertrauensindex so ist, wie er ist. Spätestens nach dem 29. September wird es dann mit einem Volkskanzler Herbert Kickl daran gehen, die Scherben wegzuräumen und endlich auch dieses Land, genauso wie die Europäische Union, auf Vordermann zu bringen und endlich wieder dorthin zu orientieren, wo es hingehört. Wir machen nämlich keine Koalition mit anderen Parteien, sondern wir machen eine Koalition mit unseren Wählern und wir wollen, dass dieses schöne Österreich nicht so vor die Hunde geht, wie es momentan gerade der Fall ist, sondern dass man auch hier die Stopptaste drückt und wirklich gute politische Ansätze für unsere Familien wählt. Das Leben muss wieder leistbar werden, die Zuwanderung muss gestoppt werden. Also das sind die positiven Aussichten, die wir in einem schönen blauen September dann zur Umsetzung bringen werden.
Vielleicht wäre es sinnvoller, nicht so viele U-Ausschüsse zu machen, sondern Zukunftskomitees, die sich darüber Gedanken machen, wie die Zukunft Österreich ausschauen sollte.
Herr Wendel, das eine tun und das andere nicht lassen, sage ich immer.
Ja, dann danke ich vielmals für dieses Interview und dieses Gespräch. Wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten sicher noch des Öfteren hier wiedersehen.
Davon bin ich überzeugt.
Danke vielmals.
Danke.